besondere Momente, verdienen einen besonderen Rahmen. Heute haben wir nämlich eine Bonusfolge mit der Bundeskanzlerin AD aufgezeichnet. Exklusiv wollte sie diesem Podcast ein Interview geben. Und so ist die Kollegin Lara dafür zu Angela Merkel nach Berlin gereist.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl.
Einmal Papst Franziskus treffen, das haben sich sicher ganz, ganz viele Christen gewünscht. Hallo sagen, Hände schütteln, vielleicht sogar auch ein, zwei Sätze mit ihm wechseln. Ich konnte ihn leider nie treffen, aber ich spreche heute mit einer Person, die ihn schon öfters getroffen hat und auch längere Gespräche mit ihm führen konnte. Mit dieser Person meine ich keine geringere als unsere Bundeskanzlerin AD, denn Angela Merkel hatte eine besondere Beziehung zu Franziskus. Sie hatte mehrere Privataudienzen und besuchte den Vatikan öfters als alle ihre Vorgänger im Amt zuvor. Ja, über diese Begegnungen möchten wir heute mit ihr sprechen und damit schon mal hallo und schön, dass ihr bei dieser Bonusfolge hier dabei seid. Sie hatte 5 Privataudienzen bei Papst Franziskus, schenkte ihm seinen liebsten Brotaufstrich Dulce de Leche und schrieb nach seinem Tod eine Erklärung, in der sie ihn als einen wahren Freund der Menschen mit ansteckendem Optimismus in Erinnerung behält. Dieses Gespräch zeichnen wir mal nicht aus dem Kölner Studio auf, denn ich bin hier im Bundestag in Berlin im Büro unserer Bundeskanzlerin AD Dr. Angela Merkel. Hallo.
Hallo und ich freue mich und ein herzliches Hallo auch allen Zuhörern.
Ja, Sie haben ja bei dieser Papstaudienz, bei der Privataudienz bei ihm 2017 ein ganz besonderes Geschenk von ihm bekommen, was auch jetzt immer noch hier in Ihrem Büro steht. Denken Sie vielleicht auch an ihn, wenn Sie es ansehen? Wir sind ja gerade sogar davor.
Ja, na klar, ich denke auf jeden Fall an ihn. Das ist ein wunderbarer Olivenzweig, ein Zeichen für den Frieden, für mich aber auch verbunden mit der Sinnflut und dem Zeichen, dass wir doch noch mal unsere Natur in die Hand bekommen nach dieser schwierigen Katastrophe. Also ein Zeichen, sich um die Erde ordentlich zu kümmern, was wir leider nicht immer tun als Menschheit. Und insofern ist dieses ein für mich einmal als Kunstobjekt wunderschönes Geschenk gewesen, aber eben auch immer als eine kleine Erinnerung. Und es wird jetzt, nachdem Papst Franziskus gestorben ist, für mich eine ganz besondere bleiben.
Ja, wir haben eben schon mal über Dulce de Leche gesprochen, Frau Merkel. Haben Sie das denn auch schon mal selber probieren können?
Nein, ich bin auch nicht so ein Freund von so sehr süßen Sachen, aber mich hat das unheimlich gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, dieses mitzubringen. Ich war in Argentinien vorher gewesen, weil wir ja die G20-Präsidentschaft, also die Präsidentschaft der führenden 20 Industrieländer innehatte. Der Gipfel in Hamburg stand bevor und dazu habe ich auch den Papst Franziskus besucht und aus Argentinien kommt, konnte ich ihm natürlich etwas mitbringen, von dem ich wusste, dass es ihm sehr wundet.
Ich würde gerne weiter über dieses Treffen sprechen. An diesem Tag haben Sie ihn ja auch um Rat gefragt zu diesem anstehenden G20-Gipfel. Was man denn so macht, wenn man eine größere Gruppe hat, wo ganz unterschiedliche Meinungen herrschen? Damals haben Sie keinen Namen genannt. Heute wissen wir natürlich, es ging um das Pariser Klimaübereinkommen und dass die USA mit Präsident Donald Trump einen Rückzug machen möchte. Warum haben Sie gedacht, dass Papst Franziskus da der richtige Ansprechpartner ist für den Rat?
Ja, ich habe daran gedacht, weil Papst Franziskus hat sich ja immer als ein Papst für die Welt verstanden. Und die katholische Kirche als Weltkirche ist ja auch etwas sehr Faszinierendes. Und wenn einer eine Vorstellung von der Welt hatte, dann war er das sicherlich als Papst. Er kam aus Lateinamerika, seine Reisen, die er gemacht hat, sprechen ja auch dafür, dass er an die Brennpunkte der Welt gereist ist. Er war nie in Deutschland, da lief ihm, glaube ich, alles zu geordnet ab, aber da, wo wirklich auch Rat und Tat gebraucht wurden. Und deshalb wusste ich, dass er von dem Zusammenhalt und den Spannungen in der Welt etwas versteht. Und deshalb habe ich ihn um diesen Rat gefragt. Und ich wusste auch, dass er ja ein Mann ist, sicherlich nicht der scharfen Kante, der immer den Bruch und die theologischen Unterschiede so in den Vordergrund stellt, sondern dass er jemand ist, der versuchen möchte, alle Menschen zu erreichen und jedem Menschen auch etwas Gutes entgegenzubringen, ein Stück Hoffnung. Und deshalb habe ich ihn da um Rat gefragt. Und ich fand das auch unglaublich beeindruckend, wie er fast wie aus der Pistole geschossen sagte, biegen, 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 aber aufpassen, dass es nicht bricht. Und das hat mir da sofort eingeleuchtet, auch wenn ich noch nicht ganz genau wusste, wie ich dann das in meine praktische politische Tätigkeit ummünze. Aber es war ein ganz wichtiger Rat.
Dieses Zitat haben Sie ja gerade schon angesprochen von ihm. Es ging auch durch die Medien auf jeden Fall. Es hat ja auch funktioniert. Es gab diesen 19:1 Beschluss, in dem dann 18 Länder und die EU festgehalten haben, dass sie halt eben mit dem Austritt von Amerika das Ganze zur Kenntnis genommen haben und es einfach erstmal so feststehen zu lassen. Es wurden ganz, ganz viele Ihrer Treffen von den Medien begleitet. Haben Sie irgendwie einen Moment im Kopf, der vielleicht nicht so aus den Medien bekannt ist mit Ihnen, an den Sie gerne denken?
Es gibt so gut wie wenig, was nicht bekannt ist, aber bei meinem ersten Treffen mit Papst Franziskus, da habe ich so empfunden, dass da so ein lebendiger, weltzugewandter Mensch in diesen großen Räumlichkeiten, wunderschönen Räumlichkeiten des Vatikans sitzt, aber doch irgendwie auch abgeschnitten ist von der Welt. Und ich habe so immer so gut verstanden, dass er im Gästehaus Santa Marta gewohnt hat und eben nicht in diesen großen Vatikanräumen. Und als ich mich damals verabschiedet habe und damals war ja noch Herr Genswein sein zuständiger Prälat und da habe ich dann einfach in die Hand geschüttelt und gesagt und das nächste Mal mit einer Pizza auf der Piazza. Und das wurde dann noch von dem Vatikanradio so ein bisschen mit aufgenommen. Es war mir ein bisschen peinlich, dass man jetzt zum Papst sagt, Pizza auf der Piazza. Aber ich habe dann ja später auch gesehen mit seinem Papamobil. Und das war ja auch nicht umsonst, dass seine letzte Fahrt am Ostersonntag noch einmal mit so einem Papamobil war. Und er muss einen wunderbaren Pfleger gehabt haben, der genau gespürt hat, was ihm wichtig war, unter Menschen zu sein.
Ich würde nochmal auf das Treffen, auf das letzte Treffen 2021 mit ihm zurückgehen. Sie haben damals gesagt, es war Ihnen eine sehr große Freude und ich finde auch auf den Fotos sieht man das auch Ihnen beiden an. Sie lachen sehr, sehr herzlich und Papst Franziskus war ja auch für seinen guten Humor bekannt. Hat er Ihnen in dem Moment oder generell auch mal einen Witz erzählt?
Naja, Witze nicht so sehr, aber was ja wichtig war im Zusammenhang mit dem Papst war, dass ich nach der ersten Begegnung es geschafft hatte, immer eine eigene Dolmetscherin mitzunehmen. Weil normalerweise übersetzen die Prälate im Vatikan auch, dann kommt ein deutscher Prälat und dann übersetzt er mich. Mhm. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass wenn man sich jetzt eine sehr nuancierte Ausdrucksweise hat, dass natürlich der Beruf des Dolmetschers schon nicht umsonst ist. Das muss man auch können und beherrschen. Und seitdem ich das hatte, waren unsere Gespräche einfach facettenreicher geworden und auch wirklich sehr, sehr tief. Und ich glaube, uns hat geeint, dass wir die multilaterale Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit zwischen den Menschen wirklich für unglaublich wichtig gehalten haben, also auch aus meiner politischen Sicht zwischen den Staaten. Und dass wir so die eigentlich großen Menschheitsprobleme auch nur lösen können. Für ihn war auch klar, dass Migration nicht an der deutsch-österreichischen Grenze bekämpft werden kann, sondern dass es darum geht, dass Länder, die heute im Krieg leben, die arm sind, dass sie mehr Chancen bekommen. Darüber brauchte man nie zu reden. Er hatte Laudato Si geschrieben. Er hat sich um die Gemeinschaftsgüter der Menschheit sehr viel Sorgen gemacht. Und ich war jemand in der Politik, die auch immer gerne über den Tellerrand hinaus gedacht hat. Und das hat, glaube ich, so eine gute Grundstimmung erzeugt.
Sie haben jetzt schon viel über Ihre Gemeinsamkeiten oder auch vielleicht auch seinen Einfluss gesprochen. Würden Sie sagen, dass er vielleicht auch einen Einfluss auf Ihren Glauben oder Ihre Sicht auf die Kirche gehabt hat?
Ich bin ja evangelische Christin und keine Katholikin und insofern hat er sicherlich insofern auf meinen Glauben einen Einfluss gehabt, als er so eine, für mich, wie ich das verstanden habe, ursprüngliche Frömmigkeit hatte. Das heißt also, er hat Menschen, glaube ich, es ganz einfach gemacht, Gottvertrauen zu entwickeln. Für ihn war das nicht, dass man jetzt formvollendet diese und jene Hürde überklommen haben muss, sondern dass er erst einmal mit offenen Armen auf jeden zugegangen ist. Und das ist sehr beruhigend. Ich habe ja auch Papst Benedikt gekannt und der war natürlich theologisch sehr viel formaler und da sollte man sich schon auskennen. Bei Papst Franziskus habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass es darum geht, dass man jetzt besonders gut bestimmte Dinge weiß, sondern er hat die Menschen als Menschen genommen. Und dieser Angang, und damit sage ich nicht, dass es nicht auch eine theologische Wissenschaft geben muss, und das sind einfach andere Zugänge, aber dieser Angang kam mir als meiner Person eben sehr nah.
Sie haben jetzt gerade schon Benedikt angesprochen. Sie waren ja auch 2003 das erste Mal im Vatikan, damals dann noch als CDU-Chefin und bei Johannes Paul II. Wie war das für Sie, das erste Mal diese Räumlichkeiten, den Vatikan zu betreten? Also jetzt kennen Sie es ja bestimmt von Sicherheitspersonal auch oft umgeben zu sein, aber so im Schweizer Garde ist ja schon nochmal was anderes.
Ja, die Schweizer Garde, aber das eigentlich, was mich immer wieder so beeindruckt hat, ist diese unfassbare geronnene Kunstgeschichte oder Geschichte der Menschheit in Form dessen, was als Kunst hinterlassen wurde. Und ich meine, der sicherlich krönende Höhepunkt ist die Sixtinische Kapelle, bei der ich auch die Freude hatte, sie auch mal ganz früh morgens zu sehen oder als wir beim Papst auch zu einem Jubiläum der römischen Verträge empfangen wurden, sodass ich alles genau anschauen konnte und die Schöpfungsgeschichte von Michelangelo gemalt, das ist schon atemberaubend und setzt uns auch ein Stück dann wieder in die Geschichte hinein. Wir finden immer, dass das alles so unglaublich wichtig ist, was wir heute machen und als hätte es die Menschheit noch nie ein ähnliches Problem gehabt. Und wenn man dann sieht, wie die Jahrhunderte dahin gegangen sind, dann ist das schon sehr beeindruckend. Andererseits ist es so, es hat auch was Erdrückendes. Und deshalb, wie ich es schon sagte, habe ich eben auch sehr gut verstanden, dass Papst Franziskus ab und an mal wieder in normalen menschlichen Dimensionen schlafen, essen, reden musste.
Jetzt startet ja am Mittwoch, dem 7. Mai, das Konklave. Manche sagen ja, es hat auch so ein bisschen was von einer politischen Wahl. Ist das was, was Sie gerne verfolgen?
Ja, klar. Also ich meine, eine Papstwahl verfolgt man immer, soweit man sie verfolgen kann. Man kriegt ja denkbar wenig mit. Die Störsender sind schon angebracht. Das heißt also, von dem, was sich innerhalb des Kardinalskollegiums der wahlberechtigten Kardinäle abspielt, kriegen wir ja nicht so viel mit. Ich habe eine leichte Vorstellung davon, dass es ähnlich wie in der Politik einfach ganz unterschiedliche Fraktionen gibt, in denen unterschiedliche Schwerpunkte auch gesetzt werden. Wie soll es weitergehen mit der katholischen Kirche? Und das Interessante diesmal ist ja, und das hat Papst Franziskus uns jetzt einfach hinterlassen, dass die Repräsentiertheit der Welt ja viel, viel größer geworden ist. Es sind noch 3 wahlberechtigte Kardinäle aus Deutschland. Und auch die Italiener sind in ihrer Bedeutung zurückgegangen, wenn man überlegt, dass aus vielen Bereichen der Welt jetzt auch Kardinäle dabei sein werden, die sich noch gar nicht kennen, die ihre eigene Weltsicht entwickeln. Und das tut uns bestimmt gut. Denn wir dürfen nicht vergessen, Papst Franziskus war ja auch ein sehr politischer Papst. Er hat im Europäischen Parlament gesprochen, er hat vor der UNO gesprochen, er hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und insofern hat das vielleicht auch nicht immer allen gefallen. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin es jedenfalls. Und ich werde nicht die Einzige sein.
Definitiv. Also wir warten auch alle gespannt darauf, wann es das Ergebnis gibt und wer es denn sein wird. Ohne dass Sie einen Namen nennen sollen oder müssen, aber Sie haben jetzt schon so ein bisschen über die Zukunft der Kirche auch gesprochen. Was würden Sie denn sagen, was braucht die Kirche jetzt? Was braucht dieser neue Papst?
Wie gesagt, ich bin evangelische Christin, aber ich fand die Predigt zur Beerdigung von Papst Franziskus von Kardinal Re sehr interessant, weil er ja das, was von Papst Franziskus bleibt, benannt hat und die dort anwesenden Gläubigen ja auch sehr emotional reagiert haben. Das heißt, es wäre schön, wenn eine Kontinuität entstehen würde, wenn also eine nächste Enzyklika sich auch wieder mit den Gemeinschaftsgütern beschäftigen könnte oder wenn einfach dieser Faden, den er gesetzt hat, eines menschennahen Papstes fortgesponnen wird. Aber jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist in der Politik so und das ist auch bei der Papstwahl so. Und Kardinal Marx hat es eigentlich gut gesagt. Er hofft, dass so ein einigender Gedanke über die Kardinäle kommt. Und das wünsche ich einfach dem Konklave.
Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und bis jetzt sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Frau Merkel, Ihnen für diese Einblicke und vor allem, dass wir auch hier sein durften.
Bitteschön, gerne. Hat mich gefreut.
Domradio-Kollegin Lara im Gespräch mit Angela Merkel, Bundeskanzlerin AD. Und in Episode 17 hört ihr dann Lara auch zusammen mit Susanne. Thema unter anderem offizieller Stillstand im Vatikan, bis ein neuer Papst gewählt wurde. Wie fühlt sich das an und wie still ist es in Wahrheit? Die beiden werden mit einem ehemaligen Kurienmitarbeiter sprechen.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.